insgesamt eher eine Dynamik, die heißt so die Gefahr, dass wir steigende Zinsen haben. Wir werden sehen, dass sicherlich der Iran-Konflikt sich entschärfen wird, die ganze Thematik mit dieser Straße von Hormuz, die in Bewegung ist. KI wird ein Thema sein, das wird bleiben. Wir bauen eigentlich 4, 5 Brücken, wenn man in der öffentlichen Infrastruktur-Dimension denken würde. Und am Schluss wird es nicht eine Autobahn mit 5, 6 Brücken sein, wo alle über alle drüber fahren, sondern es wird ganz, ganz wenige geben.
Herzlich willkommen zum WillBe Investment Club, den Geld-Podcast. Das ist eine Marketingmitteilung eines Wertpapierdienstleistungsinstituts. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, keine Empfehlung und keine Finanzanalyse dar.
Die Preise an den Tankstellen sind gestiegen und in den Nachrichten wird über Krisen berichtet. Und trotzdem gibt es Investments, die mit ihren Zahlen überzeugen, was wir uns vor einem Jahr gar nicht hätten vorstellen können. Herzlich willkommen zu unserer Markteinschätzung und zu unserer neuen Folge des WillBe Podcasts. Wir analysieren zusammen mit Bernhard Schmidt, unserem Spezialisten für Finanzthemen bei WillBe, was sind die aktuellen Markttrends und was ist deren Einfluss auf Aktien, auf Inflation und auf Gold. Hallo Bernhard.
Hallo Bernhard, danke für die Einladung zu diesen spannenden Themen.
Lass uns zuerst einen Schritt zurück machen, und zwar das Spannungsfeld Energieschock und KI-Boom. Wie würdest du das einordnen?
Gut, wenn man einen Blick zurück macht und sich Gedanken macht, was waren die treibenden Kräfte für das erste Halbjahr 2026, sind sicher die beiden Themen. Also die eine, die Energiethematik, mit dem Iran-Thema, und auf der anderen Seite natürlich der KI-Boom oder andere würden sagen KI-Schock, vor allem wenn Sie sich dann anschauen, wo die Halbleiterpreise hingelaufen sind. Wie war die Großwetterlage allgemein? Sicherlich das Thema Inflation ist ein Thema gewesen, was vor allem dann durch die Iran-Krise beschleunigt wurde. Wir haben aber auch andere Themen. Wir haben sehr, sehr gute Unternehmenszahlen gesehen in der USA. Wir haben mit dem Energiepreisthema eine Verlangsamung in Europa gesehen auf dem Wirtschaftswachstum. Und wir haben natürlich gesehen oder mussten leider miterleben, dass der Goldpreis für alle, die über WillBe investieren, einfach ein bisschen unter Druck gekommen ist. Also die schönen, großen und hohen Zahlen, die man auch zum Jahresbeginn gesehen haben, die sind ein bisschen abgebröckelt. Von daher gesehen war es sehr, sehr unterschiedlich. Sicherlich erfreulich war eindeutig das sehr, sehr positive Ausschneiden der US-Titel.
Das sind jetzt sehr viele verschiedene Themen, die da ineinander spielen. Lass uns doch mal bei KI bleiben. Du hast der Halbleiter erwähnt. Für mich als Laie, also ohne Halbleiter gibt es keine moderne Kommunikation. Also mein Smartphone würde nicht funktionieren, der Rechner nicht oder Steuergeräte. Halbleiter ist schon, das ist das Schlüsselwerk, das wir da haben. Ist es jetzt eher Energie, der Energieschock, oder ist es der KI-Boom, der die Märkte beeinflusst? Wie würdest du das, was ist stärker?
Ja, also ich glaube, wahrscheinlich zur Freude, je nachdem, wo ich investiert bin oder wo ich zeitweise investiert bin, habe ich das Gefühl, es war und es wird beides weiterhin bleiben. Wir werden sehen, dass sicherlich der Iran-Konflikt, das ist ja eigentlich schon im Laufen, sich entschärfen wird, die ganze Thematik mit dieser Straße von Hormuz, die in Bewegung ist, die dann natürlich auch dementsprechend irgendwann mal völlig geräumt sein wird von allen Minen. Aber was es zeigt, ist, und deswegen wird dieser Schock wahrscheinlich bleiben, die Abhängigkeit von Lieferketten. Also dieses Lieferketten-Thema ist sicherlich ein Dauerschock. Das andere, was man gesehen hat, ist auch dieses KI-Thema. Auch das KI-Thema strahlt aus. Also es strahlt natürlich zum einen aus auf der Aktienseite mit sehr, sehr schönen Ergebnissen, aber es hat natürlich auch eine Schattenseite, dass alle die diese Grafikkarten und die ganze Halbleitertechnologie kaufen müssen, sehr, sehr viel höhere Preise zahlen müssen. Gewisse Investitionsprojekte, die daraus resultieren, werden sich vielleicht anders rechnen lassen. Vielleicht wird es anders alles redimensioniert, viel, viel kleiner. Und dann muss das natürlich alles noch von der entsprechenden Nachfrage getragen sein. Also von daher gesehen, auch das wird ein Thema sein, vielleicht nicht als Schock, aber sicher als ein Punkt, wo sich abwechseln wird, auch in dem zweiten Halbjahr, wie es im ersten Halbjahr auch gemacht hat. Also wir haben mal wieder positive Bewegungen gesehen bei den Energiepreisen, dann sind die Börsen gestiegen, sind auch vor allem die KI-Titel gestiegen, dann gab es wieder Schwierigkeiten mit der Gesamtgemengelage im Nahen Osten, dann sind sie wieder zurückgekommen. Also einfach dieses Sägezahnmuster, was wir im ersten Halbjahr gesehen haben, hat durchaus die Möglichkeit, dass das auch ins zweite Halbjahr hineinreicht und wir das eigentlich ähnlich sehen werden.
Das wird uns im zweiten Halbjahr beschäftigen. Scheinbar. Du hast USA erwähnt, also der USA-Aktienmarkt ist ja sehr robust. Ich würde sagen, er ist auch KI-getrieben, also die Börsenkurse, die sind dank dem KI-Boom. Nun, KI ist ja auch ein bisschen so in US-Hand. Das heißt, die US-amerikanischen Tech-Konzerne, das sind ja wenige, oder? Die dominieren den Markt, die dominieren aber jetzt auch die Börse. Ist das ein wackeliges Fundament oder warum ist der US-Aktienmarkt so stark?
Ja, ich glaube, also sicherlich, du sprichst schon an, wackeliges Fundament. Ich glaube, das kann man nicht sagen. Die Unternehmen liefern. Es liefern vielleicht jetzt nicht die Unternehmen, die man am Anfang gedacht hat. Also vor einem Jahr ist der Halbleitersektor noch nicht so en vogue gewesen, wie es jetzt ist. Da waren es eher die Hyperscaler, die Metas und die Amazons und die Alphabets, die gezogen sind. Das hat sich sicher gedreht. Vielleicht sehr stark natürlich vom Thema der großen Investitionen, die notwendig sind. Das ist sicherlich nein, also ich denke, die USA und dort die Unternehmen, die können liefern, sie haben Möglichkeiten, sie haben gutes Wachstum. Wenn wir von Risiken oder von möglichen Fallstricken reden, ist es wahrscheinlich eher, ist die Erwartung schneller gelaufen als die wirklichen Fundamentaldaten. Das ist sicher das Thema. Und dann natürlich die gerade jetzt schon angesprochene, wie lässt sich das Ganze monetarisieren im KI-Bereich? Es ist jetzt einfach nur riesige Investitionen, die sehr stark aufs Wirtschaftswachstum eingezahlt haben und eben da auch die USA vorangebracht haben, was Europa nicht geschafft hat. Oder ist auch da ein Geschäftsmodell, was raus entsteht und was dann genau diese Interaktion zwischen Börsengewinn, Anlegermeinung, mehr kaufen, nachkaufen und dann weitere positive Entwicklung auch für die zurückgeblieben sind, nämlich die Hyperscaler, die Software Companies und so weiter.
Also ich als Anleger hätte, man kann sagen, gute Chancen gehabt, die Ertragschancen mitzunehmen. Wo Chancen winken, gibt es ja auch eine Schattenseite, die Risiken. Wie schätzt du das ein? Was sind die Risiken? Worauf müssen die Anleger sich gefasst machen?
Ja, ich denke, eins der großen Risiken. Frage, ob es wirklich ein Risiko sein wird am Ende vom Tag, ist, wie schnell sich das verbreitet mit der KI-Thematik. Wenn man die KI-Thematik sieht, das andere Risiko ist natürlich das Lieferketten-Thema. Das ist ein globales Phänomen, betrifft wahrscheinlich sehr, sehr viele Branchen und sehr, sehr viele Sektoren. Ist wahrscheinlich langanhaltend, eher ein Prozess, der langsam zu lösen ist und vor allem sich erstmal langsam durch die ganzen Unternehmen durchziehen muss, dass sie das auch als veritables Problem erkennen, vor allem auf der Energieseite, aber nicht nur dort. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist sicher die große Herausforderung eben das angesprochene Monetarisieren dieser KI-Lösung. Also wie weit schaffen es die Unternehmen, die jetzt davon profitieren wollen, KI einsetzen oder nicht? Das ist mal die eine Geschichte. Aber vor allem, wie schaffen es die wirklich, die im KI-Bereich absolut vorherrschenden Unternehmen, wie schaffen sie das zu monetarisieren? Weil gegenwärtig darf man einfach nicht vergessen, es ist eigentlich wie öffentliche Infrastruktur. Die Leute sind noch nicht bereit, so viel zu zahlen für die ganzen KI-Anwendungen, für die ganzen Chat-GPTs und wie sie alle heißen mögen. Aber gleichzeitig sieht man einen extrem hohen Wettbewerb, weil wir bauen eigentlich 4, 5 Brücken, wenn man in der öffentlichen Infrastruktur-Dimension denken würde. Die heißen hier Chat-GPT, Anthropic und wie sie alle heißen mögen oder DeepSeek. Und am Schluss wird es nicht eine Autobahn mit 5, 6 Brücken sein, wo alle über alle drüber fahren, sondern es wird ganz, ganz wenige geben. Also wir haben einen hohen Wettbewerb auf der Anbieterseite. Wir werden wahrscheinlich, und das ist ja der Wettlauf der Systeme, wenige haben, die wirklich mit den Modellen dann überzeugen können. Und dann stellt sich die Frage, was ist eigentlich mit den ganzen Investitionen und den ganzen Kosten gewesen? Und das ist sicherlich ein Thema, wo jetzt gegenwärtig die USA wahrscheinlich allen voran die größten Investitionen leistet, wo zum Beispiel ein Südkorea mit einer TSMC und einer Samsung riesiger Profiteur ist, weil sie einfach die Chips liefern dürfen, dafür Geld sehen und die US-Unternehmen gegenwärtig den rechten Teil ihres Free Cashflows jetzt mal dahin umorientieren, dass sie sich einkaufen, um diese zukünftigen Investitionschancen zu nutzen. Also eben von daher gesehen, wenn wir von Risiken oder von Herausforderungen, würde ich eher sagen, reden, ist es sicher das Thema, wie schnell und wie ertragreich lässt sich das vor allem für die US-Unternehmen monetarisieren.
Und wer setzt sich durch? Mir gefällt ein Bild mit den Brücken, das kann ich mir gut vorstellen. Genau, man braucht dann schlussendlich eine, würde dann reichen, eine, die gut funktioniert. Das ist ein sehr schönes Bild. Also verstehe ich das richtig, es wird Gewinner geben, natürlich, und die werden dann richtig Gewinner sein. Die können die überzeugende Produkte, Dienstleistungen und halt Problemlösungen anbieten können. Das werden die Gewinner sein. Jetzt gibt es ja auch Spielverderber in diesem ganzen Spiel. Inflation beispielsweise hat das Potenzial, ein Spielverderber zu sein. Worauf müssen wir uns im zweiten Halbjahr darauf einstellen? Wir merken es, es wird alles teurer, wenn wir einkaufen gehen. Im Warenkorb fürs gleiche Geld kriegt man weniger. Jeder spürt's. Worauf müssen wir uns gefasst machen?
Ja, ich glaube, das ist sicher ein entscheidendes Thema. Und vor allem, wenn wir jetzt die ganzen KI-Anwendungen, die vor allem ja für einen Konsumenten am Schluss ja auch sein sollen, ist ja nicht nur eine Unternehmensstory, dass X-Unternehmer oder Unternehmen sich da engagieren und bessere Prozesse machen, mehr Service, mehr Dienstleistung, ganz neue Möglichkeiten nutzen, sondern sollte auch der Einzelkonsument soll das ja auch nutzen. Das soll ja sehr, sehr alltäglich werden. Und von daher ist natürlich schon das Thema, wenn ich mir die Frage stellen muss, wie groß kann ich mir meinen Warenkorb leisten oder wie wenig kann ich dann eigentlich in diese ganzen Gadgets und Möglichkeiten auf der KI-Seite investieren, wird man es relativ schnell spüren. Also Inflation ist auch für das, also für die Nachfrage, eben für wie viel kann mich mir hier als Konsument leisten, ist sicher extrem relevant. Und da muss man sagen, es wird wahrscheinlich nicht so schnell die Entspannung geben auf der Inflationsseite, weil, ich sage jetzt mal, die Straße von Hormus ist, selbst wenn sie geöffnet ist und stabil offen ist, braucht das die Minenräumung. Es braucht, bis sie wirklich die ganzen Schiffe wieder im Gang sind. Die werden ja nicht alle gleichzeitig fahren. Die Straße ist nicht so breit, wie man es denkt, und auch nicht so tief, dass alles gleichzeitig möglich ist. Also das braucht Zeit. Da reden wir wahrscheinlich von Wochen zur Minenräumung, Monaten zum Wiederaufnehmen. Und in der Phase wird der Ölpreis nicht runtergehen oder tiefer sein als im Februar vor Start der Krise. Also Energiepreis ist ein Thema. Und wenn man sich die Zusammensetzung anschaut der Inflationskomponenten oder der treibenden Kräfte von der Inflation, sieht man, USA, es ist sehr stark die Mieten und der Hausbau. Also auch da muss man sagen, das hat sehr viel natürlich auch ein bisschen was mit der Politik dort zu tun, dass Hausbau sich auch nicht entspannen wird. Also der US-Konsument wird ein bisschen an Kaufkraft einbüßen, strukturell. Und der europäische Konsument hat weiterhin die Herausforderung Energiepreise, was für ihn sehr wichtig sind. Und deswegen hat ja auch die EZB diesen Zinsschritt vor kurzem gemacht, der Zweitrundeneffekt über die Löhne. Also wir haben in Europa, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren keinen Reallohnzuwachs mehr gesehen. Und der wäre ja notwendig, um den Konsum anzutreiben. Und das wird die große Befürchtung der Europäischen Zentralbank sein, dass da einfach nicht eine Lohnpreisspirale oder Preislohnspirale stattfindet, weswegen sie aktiv ist. Und das sollte dann schon irgendwie die Inflation zügeln. Aber eben so schnell werden wir nicht inflationsmäßig entspannt sein.
Danke für die Ausführungen. Das klingt für mich sehr komplex. Gibt es weitere Faktoren, die reinspielen?
Ja, ich denke, natürlich bei der gesamten Thematik mit dem Nahen Osten dürfen wir nicht nur an Energierohstoffe denken, sondern natürlich auch an Landwirtschaftszubringerrohstoffe, also einfach an Düngemittel. Ich glaube, was man immer im Hinterkopf behalten sollte, die gesamte Region produziert extrem viel Düngemittel, vor allem für Asien-Pazifik. Und das ist natürlich relevant. Wenn die Straße geschlossen ist, haben die ganzen Länder, die da diese Düngemittel einsetzen, natürlich auch Schwierigkeiten. Und dann ist es sicher die Straße das eine, aber was jetzt natürlich noch als obendrauf bedauerlicherweise kommt, ist die klimatische Wetterlage, die sich jetzt in dem Jahr verändert hat. Da ist das Stichwort El Niño.
Okay, also ich nehme mit Inflation, dann eben die verengte Stelle da, die Straße von Hormus und El Niño, das sind drei Faktoren, die uns beeinflussen und die Märkte halt auch beeinflussen und die Inflation hochtreiben und die Preise hochtreiben. Die Nationalbank hätte ja so die Aufgabe, oder? Die Preise stabil zu halten. Wie schätzt du da die Situation ein? Was wird da geschehen? Was sind die Aufgaben oder was sind ihr Griff in die Trickkiste?
Ja, ich glaube, Sie müssen gar keine Trickkiste nehmen. Ich glaube, Sie betrachten oder schauen sehr intensiv drauf. Ich glaube, das ist sicher kein Thema. Die Notenbanken, man hat jetzt eben gesehen, die Europäische Zentralbank, die einen Schritt gemacht hat, dann die US-Notenbank, die sich natürlich auch die Frage stellt, inwieweit ist die Inflation relevant, dass sie gesteuert werden muss, also eben auch mit Zinsschritten. Wir haben insgesamt eher eine Dynamik, die heißt so die Gefahr, dass wir steigende Zinsen haben. Und da kann es natürlich sein, dass dieses Wetterphänomen was ja, ich sage jetzt mal zum einen gewissen Teil lokal ist, betrifft eher die asiatischen Länder, betrifft eher den pazifischen Raum, aber es hat auch Auswirkungen natürlich auf den auf den amerikanischen Bereich, also eben auf den Golf von Mexiko. Da sind natürlich die Wechselwirkungen auf der anderen Seite, wo dann natürlich auch wieder preisrelevant sind. Aber es ist sicher für die asiatischen Länder und dann natürlich für alle Produkte, die aus den asiatischen Ländern nach Europa kommen, ist es sicher ein Thema, wo dann auch europäische Konsumenten betrifft. Gegenwärtig sieht es eher aus, dass es doch der stärkere Fokus wahrscheinlich für eine asiatische Herausforderung wird, wenn dieses Wetterphänomen in der völligen, also in der ganzen Härte zuschlagen würde.
In der ganzen Härte zuschlagen würde, das, was wir ja nicht hoffen. Ha? Du hast Zinsen erwähnt. Produkte wie Tagesgeld oder wie Festgeld sind da beeinflusst, oder? Die sind vielleicht für den Anleger nicht mehr so attraktiv. Oder
ja, das ist die Frage. Ist die Frage. Wenn die Notenbanken eben in deine erwähnte Trickkiste greifen müssten, ich sage jetzt mal Trickkiste wäre wahrscheinlich dann Zinsanhebung oder sonstige Maßnahmen, die eher restriktiv wirken, dann wird sich der Anleger freuen können. Dann hat er einfach, bekommt er mehr an Zinsen. Sollte eine Entspannung kommen, werden die Notenbanken, das haben sie in den letzten Jahren ja gezeigt, eher weniger restriktiv sein wollen, als sie schon mal waren. Ganz augenfällig war es ja das sehr verspätete Restriktivwerden mit der ersten Energiekrise im 2020, 2021. Das kann sicherlich beeinflussen. Aber ich glaube, wenn man in inflationär zurückgeht, wenn man inflationsseitig eine gewisse Entspannung bekommt, und da ist diese Straße ein Teil des Ganzen, die Frage, wie schnell ist die Überwälzung in die Preise auch wieder der Rückweg möglich, werden die Notenbanken in der Tendenz wahrscheinlich nicht zu den Maßnahmen greifen. Und das wäre dann wahrscheinlich eher für den Anleger, der sein Tagesgeld natürlich gerne mehr Zinsen als weniger haben will, wahrscheinlich jetzt eher die weniger gute Botschaft.
Die weniger gute Botschaft. Das ist gut, wenn man sich...
Vielleicht für andere die positive Botschaft.
Ja, natürlich.
Botschaft, die
immer wie man,
Spiegelseite.
Wie man diversifiziert ist beispielsweise. Wenn wir bei meiner geliebten Trickkiste nochmals bleiben. Wenn jetzt die Notenbank beispielsweise mit ihrer Geldpolitik ja arbeitet, hat es einen Einfluss ja auch auf Gold und auf Goldpreis. Gold schwächelt ja so ein bisschen, also kann man das so sagen. Also es hatte schon bessere Kursgewinne als aktuell.
Sehr viel bessere, ja.
Sehr viel bessere. Auf was müssen sich da die Anleger gefasst machen? Ist Gold noch quasi ein gutes Instrument aktuell?
Also ich gehe davon aus, dass Gold auch weiterhin ein gutes Argument sein wird. Ich glaube, einer der Kerntreiber steht und bleibt, ist natürlich die Versicherungsfunktion, die im Gold schlummert. Wir haben es beim vormaligen Podcast ja angesprochen gehabt mit Gold und mit den Möglichkeiten. Ich glaube, da ist natürlich der Versicherungswert, und ich tue eine Versicherung nicht kündigen und wieder neu machen, anders abschließen, wenn ich die Versicherungsleistung ganz sicher haben will im Eintrittsfall. Ich glaube, das ist einfach das Thema, was bei Gold bleiben wird. Aber Gold ist immer ein hochvolatiles Asset gewesen. Also wenn man jetzt sagt, seit dem Zerfall von Bretton Woods, wo eigentlich danach erst der Goldpreis wirklich freigegeben wurde, sieht man, dass Gold sehr volatil ist, teilweise Phasen hat, wo es volatiler ist als die Aktienmärkte. Also von daher, ein bisschen Stresstoleranz braucht der Investor. Der Weg von jetzt oben nach unten ist nicht einmal die maximale Volatilität, die es je gesehen hat. Das ist auch nicht der maximalste Drawdown, den es je gesehen hat. Also sehr viel natürlich einfach durchhalten und die Grundidee vom Gold zur Kenntnis nehmen und auch zu leben, weil wir gegenwärtig eigentlich eher von kurzfristigen Faktoren sind. Das sind sicherlich die Zinsen ist ein Thema, dürfen wir nicht unterschätzen. Wir haben ein weiteres Thema, ist das gesamte, die Notenbanken haben ein bisschen entschleunigt beim Kaufen und vor allem einzelne Notenbanken, namentlich ist es ja schon durch die Presse gegangen, eine russische Notenbank, aber auch eine türkische Notenbank, die verkauft haben, aus anderen Gründen heraus, was belastet hat. Und natürlich zu guter Letzt die Energiepreise im Wechselspiel, dass natürlich Gold gefördert werden muss, das kostet. Und dass diese Schwierigkeiten in der Golfregion eine starke Käuferschaft ausgeschlossen haben, nämlich die sehr starken Käufe von Vereinigten Arabischen Emiraten oder von der Gesamtregion, die als, ich sage jetzt nicht als Retail-Investoren, aber die nicht als Notenbank-Investoren dort eingestiegen sind, sondern Gold einfach als Anlage, als Schmuck und als oder in sonstiger Verwendung gekauft haben. Und die haben, das ist jetzt kurze Frist, ein bisschen geschwächelt. Das hat das Gold jetzt mal nicht runtergebracht, massiv, einfach die starken Avancen im Gold einfach ein bisschen redimensioniert, aber die langfristigen Treiber sind unverändert intakt. Und eins ist davon die Versicherungskomponente.
An dieser Stelle sei es gesagt, wir machen ja keine Anlageempfehlungen in unserem Podcast. Ich habe mich da jetzt direkt in die Situation reingeritten, weil Gold eben doch ein sehr emotionales und ein sehr schönes Investment ist. Das kann man angreifen, ist haptisch und glänzt wunderschön. Absolut. Und jetzt haben wir sehr viele Informationen gekriegt, sehr viel spannende Informationen. Für unsere Zuhörer, könntest du vielleicht so eine Nutshell, drei knackige Aussagen formulieren? Was im zweiten Halbjahr, worauf ist zu achten? Was sind die Faktoren? Was würdest du sehen?
Also ich glaube, wenn du sagst drei, mir würden mehr einfallen. Aber
du darfst mehr.
Nein. Bring natürlich nur die drei. Nein, also sicherlich, wir denken, das ist eine Spekulation gegen KI oder gegen das Verbreiten von KI, glaube ich, wenig sinnstiftend ist, sondern KI wird ein Thema sein, das wird bleiben. Es wird in die Unternehmen Einzug halten. Also von daher gesehen hat das positive Effekte und eben nicht nur für die Halbleiter oder nicht nur für die Hyperscaler. Das ist eine wichtige Botschaft. Ich denke, die weitere ist, du hast Gold gerade wieder erwähnt, Gold sollte man nie abschreiben, vor allem, wenn man das als langfristige Perspektive sieht. Und zu guter Letzt, wir haben gesehen, vor allem in der Marktphase, wo Tag plus und dann wieder ein Aktienmarkt minus und dann ist die Straße auf, zu und dann hin und her, Diversifikation. Also das ist eigentlich unsere zentrale Botschaft. Wir hatten es beim letzten Mal schon besprochen. Diversifikation ist einfach ein Gratis-Ticket. Für ein gutes Portfolio. Also nicht auf einen Titel setzen oder auf wenige Sektoren setzen, sondern breit Anlageklassen, verschiedenste Anlageklassen, inklusive Gold. Und das eigentlich als große Botschaft.
Vielen Dank, Bernhard, für die spannenden Ausführungen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nehmen mit, KI ist gekommen, um zu bleiben, Gold bleibt relevant und Diversifikation, das ist der Schlüssel. Wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann abonniert doch unseren Newsletter. Dort werden Themen diskutiert und eingeordnet. Ihr findet die Anmeldung unten in der Beschreibung. Wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung beim Podcast-Anbieter deiner Wahl. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao und bis zur nächsten Folge vom Wilby Investment Club. Dies ist eine Marketingmitteilung eines Wertpapierdienstleistungsinstituts. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, keine Empfehlung und keine Finanzanalyse dar. Finanzinstrumente sind mit Risiken verbunden und können zu einem Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Wenn wir über einzelne Finanzinstrumente oder Produktkategorien sprechen, erfolgt dies allgemein und ohne Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation. Bei Investmentfonds oder ähnlichen Produkten beachten Sie bitte die gesetzlich vorgeschriebenen Informationsunterlagen, insbesondere den Prospekt und das KID, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Frühe Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Durch das Anhören dieses Podcasts entsteht kein Vertragsverhältnis. Weitere Informationen und Risikohinweise finden Sie in den Shownotes.